Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 13. Mai 2013. Heute mit folgenden Themen. Mehr als nur Geld in die Herkunftsländer zurückschicken. Die Diaspora in der Schweiz soll stärker in die Entwicklungszusammenarbeit integriert werden. Ein Pilotversuch mit Tunesien ist am Laufen. Und so siehst du gar nicht aus. Margrit Schiller, ehemalige Aktivistin der RAF der Roten Armee-Fraktion, ist unser Kopf der Woche. Sie erzählt über ihr bewegtes Leben im Exil in Kuba und in Uruguay. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Die Kantonspolizei gibt sich bedeckt beim Doppelmord in Spiez. Bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung wollte sie nicht bekannt geben, um wen es sich bei den zwei Opfern handelt. Der Täter oder die Täterin sei noch nicht ermittelt, sagte die Polizei gegenüber Rabe. Am Samstagnachmittag wurden in der pädagogischen Lebensgemeinschaft in Spiez zwei Personen erstochen. Die pädagogische Lebensgemeinschaft ist ein kleines, privat geführtes Kinderheim. Laut der Webseite des Heims leben dort 8 bis 10 Kinder, die nicht bei ihrer Familie wohnen können. Die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden. Für fast 50 Millionen Franken kann die Stadt dem Kanton ein grosses Stück des Viererfelds abkaufen. Wie Kanton und Stadt Bern heute mitteilen, wird somit die Fläche wesentlich grösser, die in Zukunft überbaut werden soll. Schon lange plant die Stadt Bern eine neue verdichtete Siedlung im Viererfeld am Rand des Lengas-Quartiers. Ein erster Plan, das Grüngebiet zu überbauen, scheiterte vor fast 10 Jahren an der Urne. Widerstand leisteten unter anderem die Quartiervereine. Diese sollen nun besser einbezogen werden, damit ein neues Bauprojekt nächstes Jahr dem Volk vorgelegt werden kann. Die Kehrichtsäcke der Stadt Bern werden billiger. Wie der Berner Gemeinderat heute mitgeteilt hat, werden die Sackgebühren um 10% gesenkt, allerdings erst ab Anfang November. Ab 2015 dürfen dann auch Küchenabfälle in die Grünabfuhr geworfen werden. Wer einen Grünabfuhrcontainer benutzt, muss jedoch für diesen in Zukunft eine Gebühr bezahlen. Insgesamt sollen die Berner und Bernerinnen in Zukunft weniger Gebühren für ihren Abfall bezahlen müssen. Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM zwingt die Fernsehkabelbetreiber in Zukunft nicht mehr, was sie auf ihren analogen Kanälen anbieten müssen. Die sogenannte analoge Verbreitungspflicht wird aufgehoben. Wer noch keinen digitalen Fernsehempfang hat, dürfte also in Zukunft massiv weniger Sender empfangen. Da ein Großteil der Bevölkerung digitales Fernsehen habe, erlaubte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UFEC diesen Schritt. Bis jetzt wurden Kabelbetreiber wie die UPC Cablecom dazu gezwungen, ein bestimmtes Grundangebot analog zu verbreiten. Ab 2015 muss nur noch der Jugendsender Choice analog übertragen werden. Alle anderen Sender, also auch die SRG-Sender, dürfen gestrichen werden. Choice ist ein Sonderfall, weil es hierzu ein Bundesgerichtsurteil gibt. Nach wie vor müssen die Kabelnetzbetreiber ein Grundangebot auf dem digitalen Netz anbieten. Und noch zum Wetter. Heute Nachmittag bleibt es wechselnd bewölkt. Das Thermometer steigt bis auf 15 Grad. Morgen Dienstag erwartet uns sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von 20 Grad. Übermorgen Mittwoch wird es ebenfalls sonnig mit Temperaturen um die 20 Grad. Gegen Abend kann es dann vereinzelt zu Gewittern kommen. Die zweite Wochenhälfte verspricht dann eher wieder wechselhaftes Wetter. Insbesondere am Freitag ist mit Regen und kühleren Temperaturen zu rechnen.
Rabe Info 95,6.
Eine halbe Billion Dollar pro Jahr schicken Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer, so die Schätzung der Weltbank. In vielen armen Ländern sind diese Gelder der Diaspora eine wichtige oder sogar die wichtigste Einkommensquelle. Sie sind um ein Vielfaches höher als die Leistungen der Entwicklungsorganisationen. Folglich versuchen Entwicklungsorganisationen, die Diaspora stärker in ihre Arbeit einzubeziehen, nicht wegen dem Geld, sondern um die Diaspora zu animieren, mehr als nur Geld in ihre Herkunftsländer zu schicken. Die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, startet nun ein Pilotprojekt in Tunesien. Fast ein Zehntel der tunesischen Bevölkerung lebt im Ausland, auch in der Schweiz. Deshalb eignet sich Tunesien für das Pilotprojekt ausgezeichnet. Wie das funktionieren soll, erklärt Thomas Rüegg, der das Projekt der DEZA leitet.
Also wir kennen die Potenziale der tunesischen Diaspora schlussendlich noch nicht genau. Wir wissen, dass sie vorhanden sind, aber wie sie einzugrenzen oder wie sie dann im Detail zu definieren sind, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass wir in der tunesischen Diaspora in der Schweiz viele Akademiker haben, die ausgezeichnete Könner ihres Faches sind und die bereit sind, dieses Können zu investieren, dieses Wissen zu transferieren, mit tunesischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und das alleine würde dann bereits einen großen Fortschritt bedeuten mit nachhaltigen Resultaten, die das Land eindeutig weiterbringen könnten.
Wie sieht es dann aus? Gibt es konkrete Gruppierungen, mit denen Sie hier zusammenarbeiten? Gibt es Gruppierungen, die schon existieren oder werden auch neue Gruppierungen entstehen müssen für diesen Prozess?
Ja gut, aufgrund der Migrationspartnerschaft, die die Schweiz mit Tunesien pflegt, diesem bilateralen Verhältnis, das geregelt ist über ein Abkommen, also einen gesetzlichen Rahmen, haben wir natürlich die Möglichkeit, die verschiedenen Diaspora-Organisationen und Gruppierungen in der Schweiz ausfindig zu machen. Es gibt einen legalen Rahmen dafür. Und mit ihnen eben in Kontakt zu treten, um mit ihnen zusammen auszuloten, wie sie am besten in ein Projekt integriert werden können. Wir haben festgestellt, dass diese Bereitschaft wirklich vorhanden ist, spontan, ehrlich vorhanden ist und dass die Diaspora groß interessiert ist, eben diese Förderung von demokratischen Prozessen zu Hause mit ihrem Einsatz und ihrer Kontrolle auch zu begleiten und zu fördern.
Es besteht aber auch immer ein Risiko natürlich, welche Gruppen, mit welchen Gruppen arbeitet man zusammen. Ich denke jetzt gerade einer der bekanntesten Rückkehrer in Tunesien ist Rashid Al-Ghanoui, der Gründer der Ennahda-Partei. Solche Organisationen würde man ja nicht unterstützen, wenn eine Organisation per se politisch oder eben religiös ist. Das will die Schweiz ja nicht. Gibt es da so einen Kontrollmechanismus, wo man merkt, dort muss man jetzt aufpassen? Die unterstützen wir lieber nicht.
Also die Schweizerische Bundesverwaltung würde im Einzelfall in ein vertragliches Verhältnis mit einer Gruppierung eintreten. Vertragliche Verpflichtungen, die von beiden Seiten dann eingehalten werden müssen, von beiden Seiten zusammen kontrolliert wird, dass sie eingehalten werden. Eine dieser vertraglichen Bestimmungen wird sicher sein, dass wir uns absolut neutral verhalten, dass wir ein Projekt entwickeln wollen, dass wir fachspezifisch Entwicklungszusammenarbeit leisten wollen und nicht politischer Aufbau einer Partei. Also da bin ich wirklich ganz strikt und beachte das wirklich mit einem scharfen Blick, dass dies nicht passiert. Ansonsten nicht sofort sagen müsste, nein, diese vertragliche Bestimmung wurde gebrochen, wir stoppen. Also das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass eben diese Kooperation nicht für politisierende Zwecke benutzt werden kann, aber an und für sich einen politischen Wert hat. Nämlich den, dass eben demokratische Prozesse gefördert werden, dass eine wirtschaftliche Entwicklung stattfinden kann, dass Armut gelindert werden kann, dass Behörden zu neuen Fähigkeiten kommen, in beispielsweise der Dezentralisierung, wo wir wirklich etwas mit Kompetenz sagen dürfen.
Jetzt ist das eine Art Pilotversuch auch ein bisschen, dass die Schweiz mit Tunesien macht. Das soll die nächsten 5 Jahre versucht werden, ein solches Projekt zum Laufen zu bringen. Wie sieht es danach aus? Wird man es auch auf Länder ausdehnen, also jetzt andere Länder im Nahen Osten oder in Nordafrika oder auch in Europa? Ich denke an den Kosovo, ein Land, wo die Diaspora in der Schweiz unheimlich bedeutend ist.
Es ist in der Tat ein Pilot und es wird noch längere Zeit ein Pilotprojekt bleiben. Also ich bezeichne mich selber in diesem Sinn als Mechaniker, der das Flugzeug ganz sorgfältig vorbereitet und an den Pistenrand stellt, dass der Pilot dann weiterfliegen kann. Die Piloten, die befinden sich eben auch in Tunis und befinden sich auch in der Diaspora. Und insofern haben die den Auftrag, wirklich dieses Flugzeug sorgfältig ans Ziel zu bringen. Wenn das Ziel erreicht ist, haben wir eine Etappe gewonnen, die uns dann weiter planen lässt und vielleicht weiterfliegen lässt in ein anderes Land. Dafür müssen wir das Flugzeug vielleicht nochmal überholen, mechanisch nochmals überprüfen. Wird es diesen Wüstenflug auch bestehen, nach Westafrika beispielsweise? Und ich denke mir schon, dass die DEZA dafür zu haben wäre, diesen Pilot unter der Voraussetzung, dass wir die Kontextanalyse betreiben, in einem anderen Land wieder implementieren, realisieren würden.
Sagt Thomas Rüegg von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA. In den nächsten 5 Jahren will die DEZA 3,5 Millionen Franken investieren ins Projekt Entwicklungszusammenarbeit mit der tunesischen Diaspora. Mehr Infos gibt's im Internet, den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
So siehst du gar nicht aus. Ein Satz, den Margret Schiller oft hört und den sie deshalb als Titel für ihr neues Buch wählte. Margret Schiller ist ehemalige Aktivistin der Roten Armee-Fraktion RAF. Die RAF hielt in den 70er Jahren Deutschland mit Banküberfällen und Entführungen im Atem. Medien und Behörden bezeichnen Margret Schiller deshalb oft als Terroristin. Tatsächlich verbrachte sie etwa 7 Jahre im Gefängnis, weil sie zur RAF gehörte, allerdings nie wegen Gewaltverbrechen oder Mord, sondern wegen ihrer Mitgliedschaft bei der RAF. Zeitweise war sie in Isolationshaft und nahm an Hungerstreiks teil. 1979 kam sie aus dem Gefängnis, 6 Jahre später ging sie ins Exil nach Kuba, heute lebt sie wieder in Deutschland. Margret Schiller ist keine Terroristin, sie ist Deutschlehrerin, Buchautorin und unser Kopf der Woche. Michael Spahr sprach mit ihr über ihr Buch, das über ihre Zeit im Exil in Kuba und Uruguay erzählt. Zuerst allerdings wollte er von Margret Schiller wissen, wie es denn ist, wenn sie überall, wo sie hinkommt, zuerst einmal als ehemalige Terroristin betrachtet wird.
Also ich kann mich da nur als Person gegensetzen. Worte dagegen zu setzen ist ziemlich ausgeschlossen. Ich selber sage, ich bin eine 68erin, wenn ich gefragt werde und jemand nicht die Bilder hat. Um die Bilder gar nicht entstehen zu lassen und vielleicht da drin mehr Raum zu haben, um zu sagen, ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen, ich bin in den 60er Jahren aufgewacht und meine Hauptzeit, als ich politisch aktiv war, war eigentlich der Knast. Ne? Vorher war das sehr kurz und ging alles sehr schnell und bevor ich wirklich nachgedacht habe, saß ich schon im Knast. Gegen solche Bilder wie Terrorist und RAF kann man sich nur als Person dagegen setzen. Also wenn man persönlich jemanden kennenlernt und da gibt es keine Bilder. Oder eben vielleicht der Versuch, ein Buch zu schreiben. Aber das war nicht gegen solche Begrifflichkeiten gedacht, sondern ich wollte erzählen, was gewesen ist, um mich selber zu verstehen erstmal.
Sie haben vor ein paar Jahren schon ein erstes Buch geschrieben über die 60er und 70er Jahre, über Ihre Zeit damals. Das neue Buch, das Sie jetzt herausgegeben haben, beginnt 1985, als Sie ins Exil nach Kuba gingen. Mit Ihren politischen Aktivitäten haben Sie für eine sozialere oder allenfalls auch für ein sozialistisches Deutschland gekämpft. Als sie dann nach Kuba gingen sie sozusagen in den real existierenden Sozialismus. War das wie ein Gang ins Paradies?
Nein, ich bin im Gegensatz zu dem, was die ganzen Bilder immer vermitteln sollen. Ich bin nicht das, was man als Idealist bezeichnet. Ich bin schon, denke ich, ein Realist, der immer versucht, dass das Unmögliche möglich wird. Und als ich nach Kuba kam, war ich neugierig und hatte über Kuba sehr wenig Informationen. Und das war für mich nicht das Traumland. Also das gibt es für mich auch nicht. Man muss es immer selbst rausfinden, was ist möglich, was ist unmöglich und ich kann es möglich machen. Aber es gibt für mich kein Modell. Also gab es auch nie.
Sie haben dann in Kuba einen Mann kennengelernt, haben zwei Kinder mit diesem Mann und sind dann ein paar Jahre später aus Kuba weggegangen. War das dann wieder ein Gang ins Exil? Sie sind dann nach Uruguay gegangen.
Ja, das ging natürlich schon mein Exil weiter. Ich bin, als ich aus Kuba weggegangen bin, nicht plötzlich in einer Situation gewesen, wo ich mich hätte frei bewegen können dann. Also das war sehr die Frage und auf jeden Fall bin ich nicht nach Deutschland zurückgegangen, weil Anfang der 90er die deutsche Regierung gesagt hat, alle diejenigen, die weggegangen sind, wegen RAF, wegen 2. Juni oder sonst wie und gegen die nicht eine Anklage oder einen Haftbefehl wegen Mord oder Mordversuch vorliegt, die können zurückkommen. Und ich bin gegangen aus einer politischen Situation, wo man 1985, wo man für ein Flugblatt ein Jahr Knast bekommen hat in Deutschland, für ein Flugblatt, wo einfach die Forderung der Gefangenen nach Zusammenlegung unterstützt wurde. Also es war eine Konjunktur, in der sowas eben nicht legal war. Und in den 90er Jahren war die Situation ganz anders. Ich dachte, ich könnte zurückgehen, weil aus unterschiedlichen Gründen ich davon überzeugt war, ich sollte aus Kuba weggehen. Und haben Freunde einen Flug für mich gekauft und ich dachte, ich gehe erstmal alleine. Und dann haben sie aber auf mich gewartet. Und ich konnte das Flugzeug nicht nehmen aus ganz anderen Gründen und sie haben umsonst auf mich gewartet. Aber dann dachte ich, also solche Spielchen mache ich nicht. Also das heißt, ich kann nicht nach Europa zurück. Mein Exil geht weiter. Und dann bin ich nach Uruguay gegangen, weil, also viel läuft ja so, dass man jemanden kennt, der einem was eine Möglichkeit gibt. Und das war auch ein Punkt. Aber der andere war, dass meine Politisierung immer auch mit einem Wissen von den Tupamaros in Uruguay begleitet war. Und ich wusste, die hatten Militärdiktatur hinter sich, 12 Jahre. Und es hatte sehr, sehr viele politische Gefangene gegeben und noch viel mehr Menschen, die hatten ins Exil gehen müssen. Ich habe unbedingt eine Auseinandersetzung gebraucht und gesucht, sowohl über meine Zeit im Knast als auch über meine Situation im Exil. Und ich hatte gehofft, dass ich dort die Möglichkeit finde, mit Menschen darüber zu reden.
Und als Sie diese Leute getroffen haben, die Tupamaros, wie war dann dieser Austausch? Wie konnten Sie sich gegenseitig auch verstehen oder was haben Sie dort dann gefunden?
Das hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich Wege gefunden habe für einen Austausch, also über lange Zeit jedenfalls einen begrenzten Austausch. 1993 haben weder die Tupas noch sonst jemand in Uruguay noch viel über die Zeit im Gefängnis gesprochen und über Exil wurde man sowieso nicht geredet. Und ich habe erst mal angefangen zu gucken, wie kann ich überleben mit dem Vater meiner Kinder und meinen Kindern. Das war ökonomisch einfach sehr schwierig und habe versucht, ein Stück von dem Land zu verstehen und bin dann auf die Suche gegangen nach Austausch. Aber der Austausch war von der uruguayischen Seite her erst mal gar nicht gewünscht, weil sie es auch nicht untereinander gemacht haben. 1997, also 4 Jahre, nachdem ich dorthin gekommen bin, haben die ex-gefangenen Frauen sich zusammengetan, um darüber zu reden. Aber dass da eine Deutsche dazu kommt, fanden sie erstmal gar nicht witzig und haben auch nicht verstanden, warum es für mich die Notwendigkeit gibt. Also der Blick, ich komme aus dem Paradies und also gut, mein Leben war jetzt nicht unbedingt das Paradies, aber trotzdem nicht vergleichbar mit dem, wie das in der Militärdiktatur in Uruguay gelaufen ist. Und ich habe schon in Kuba angefangen gehabt, mein erstes Buch zu schreiben und habe das in Uruguay fertig gemacht und habe auch dafür gesorgt, dass solange ich in Uruguay gelebt habe, noch ins Spanische übersetzt wurde. Und als sie das gelesen haben, meine Freundinnen, mit denen ich jahrelang in Gruppen gesessen habe, zu Ex-Gefangenen über die Gefangenschaft, waren sie sehr erstaunt über das, was ich da erzähle, weil sie das nie an sich rangelassen haben und auch nie sich vorstellen konnten, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Aber ich habe gesehen, ich kam nicht weiter. Also das war für sie erstmal was ganz anderes und sie haben sich gewundert, wie viel ähnlich war. Sowohl vom Lebensgefühl her aus den 60er Jahren, wie dann auch von dem Willen des Staatsapparates zur Vernichtung, der unterschiedliche Formen hatte, aber ganz sichtbar dasselbe Ziel und auch nicht weniger hart.
Heute ist es so, dass in Uruguay José Mujica Präsident ist. Er war selber Mitglied der Tupamaros. Wie beurteilen Sie dort die Situation heute? Sie sind ja jetzt wieder in Deutschland.
Ja, ich fahre jedes Jahr nach Uruguay. Ich habe dort einfach 10 Jahre gelebt und lauter Freunde. Und die können weniger leicht reisen als ich, also fahre ich hin. Außerdem muss ich mir den Winter immer abkürzen und gucke, was politisch da passiert. Und das ist sehr, sehr schwierig, was da passiert. Und wenn ich das ganz kurz begrifflich fassen sollte, dann sage ich, das ist der Weg der Sozialdemokratisierung, den die Frente Amplio, das Bündnis verschiedener linker Gruppen, die es seit vor der Militärdiktatur schon gibt, den die jetzt gegangen sind, seitdem sie dran sind, also seit 10 Jahren sind sie jetzt dran. Zu Herrn Mujica denke ich auch, der hat einen zu weiten Weg gemacht, als dass ich da noch irgendetwas finden könnte von dem, wo er eigentlich herkommt. Und ich denke, da ist auch nichts mehr von dem, wo er eigentlich herkommt. Also irgendwann hat er offensichtlich den Wunsch aufgegeben, was grundsätzlich verändern zu wollen und hat sich dann auch in Funktion setzen lassen von ganz anderen politischen Kräften.
Margrit Schiller, Sie sind jetzt seit 10 Jahren wieder zurück in Deutschland, in Berlin. Sie haben dort heftige Erfahrungen gemacht mit der Justiz. Im Moment muss man ja eigentlich wieder ein bisschen Zweifel an der deutschen Justiz haben. Wenn man das vergleicht, in den 70er Jahren wurde alles gemacht gegen den sogenannten Linksterrorismus. Was jetzt aufgeflogen ist, war eigentlich ganz heftiger Rechtsterrorismus. Im Moment laufen diese NSU-Prozesse in München und dort war ja die Polizei offenbar auf dem rechten Auge wirklich blind. Wie konnte sie überhaupt ein Vertrauen zu diesem Staat wieder aufbauen, damit sie jetzt auch wieder dort leben können?
Ich brauche kein Vertrauen in den Staat, um dort leben zu können. Ich habe nie Vertrauen gehabt in den deutschen Staat und werde das auch nie haben. Ich bin aus Uruguay damals weggegangen, aber ich hatte ja auch jetzt nicht Vertrauen in den uruguayischen Staat. Also ich wüsste nicht, in welchen ich das haben könnte. Aber ich bin aus Uruguay nach Deutschland zurückgekommen als ökonomischer Flüchtling, weil in Uruguay die Banken dicht gemacht haben. Also Finanzspekulation, was man ja kennt, hat damals auch funktioniert und hat 2 Staaten kaputt gemacht, nämlich erstmal Argentinien und dann Uruguay. Da haben Schweizer und Credit Suisse, Dresdner Bank und also die haben so ein Dreierkonsortium gemacht und haben Pleite gemacht in Uruguay. Und dann hat der uruguayische Staat, damit nicht das ganze Bankensystem zusammenbricht, nachgeschoben und staatliche Gelder an die Banken gegeben. Dann haben sie nochmal Pleite gemacht. Aber Banken, die gibt's ja weiter. Und warum die in Uruguay Pleite machen und dann der uruguayische Staat das Geld nachschiebt, damit nicht das Ganze wegbricht, muss man sich fragen. Auf jeden Fall war es auf der Kosten der Leute natürlich. Und ich war dann auch in der Situation, dass ich meine Kinder nicht mehr ernähren konnte. Ich war da 55 und ich habe gemerkt, mir geht die Puste aus. Also ich weiß nicht mehr, wie ich weiterleben soll. Und ich habe mich in dieser Situation entschieden, nach Deutschland zurückzugehen, wo ich wusste, ich komme erstmal nicht in den Knast. Und ökonomisch kriege ich das hin, was ich in Uruguay damals nicht hingekriegt habe. Aber das, was jetzt teilweise veröffentlicht worden ist, rausgekommen ist über den NSU, wundert mich nicht. Ich finde es ganz fürchterlich, wie viele Menschen sich darüber wundern. Es macht halt auch nur sehr begrenzt deutlich, also ich meine jetzt die Presse macht nur sehr begrenzt deutlich, was da tatsächlich passiert ist, weil ich glaube, es gibt eine politische, sehr wohl politische, also staatliche, staatlich-politisch, geheimdienstlich, polizeiliche Zusammenarbeit. Die waren auf der rechten Seite nie blind, sondern die sind Teil von einer rechten Überzeugung, die immer existiert hat. Also während der 60er, 70er Jahre ist eine Menge in Europa passiert. Bologna in Italien, in Deutschland das Münchner Attentat. Viele faschistische Anschläge mit vielen Toten, wo klar ist, das ist genau diese Struktur gewesen zwischen NATO-Militär, also P2, das sind politische Strukturen gewesen, militärische Strukturen, Geheimdienste, die geguckt haben, wie machen sie Aktionen, um zu verwirren und um linken Optionen die Legitimation zu nehmen, indem Menschen nicht mehr auseinanderhalten können, wer hat das jetzt gemacht. Und damit haben sie auch nicht aufgehört, obwohl es von linker Seite aus ja nun nicht allzu viel gibt in den letzten 20 Jahren. Und wenn es an Widerstand nichts gibt, dann läuft die reaktionäre Formierung weiter. Aber sie ist nicht sichtbar.
Europa ist in einer riesigen Krise. Im Moment gibt es unzählige Gründe, wieder ins Exil zu gehen. Sie veröffentlichen Bücher, reisen mit ihrer Lebensgeschichte durch die Welt. Wie denken Sie, gestalten Sie Ihre nächste Zukunft?
Das, was für uns Teil von unserer politischen Orientierung war, das ist heutzutage weg. Also als hätte 1990 ein neues Jahrtausend angefangen. Also ich meine jetzt wirklich historisch am Punkt Null hätte es angefangen. Also insofern denke ich, meine beiden Bücher sind ein kleiner Versuch, Löcher zu stopfen. Ich verstehe mich nicht als Politikerin, die ideologische Debatten führt. Ich bin auch keine Theoretikerin. Und ich gucke heutzutage zum Beispiel, wo kann ich nützlich sein und wo hat meine Erfahrung auch irgendwie einen Sinn. Und die meisten Leute wollen es ja nicht unbedingt wissen. Aber da, wo ich denke, wo es zusammenkommt, ist bei Flüchtlingen. Und das ist auch das, was ich mache. Also, was weiß ich, ich gebe Flüchtlingen Deutschunterricht, weil ich war 10 Jahre lang Deutschlehrerin in Montevideo. Ich kann das. Die brauchen das. Und da drin läuft auch sonst soziale, politische Vermittlung von Wissen und von, das brauchen die auch. Also, und ich fühle mich mit denen auch zu Hause. Also, wenn ich denen erzähle, was meine Geschichte ist, dann sagen die, oh, boah, hätte ich ja nie gedacht. Und dann haben sie dazu aber sofort auch Nähe. Also, während ich, wenn ich das sonst einem Deutschen erzähle, sagt er natürlich auch, hätte ich ja nie gedacht, aber es erzeugt sofort Distanz.
Sagt die Autorin und Deutschlehrerin Margret Schiller. Margret Schiller saß wegen ihrer Mitgliedschaft bei der Roten Armee-Fraktion RAF 7 Jahre im Gefängnis. Heute Abend im Infoladen-Magazin in Basel liest sie aus ihrem neuen autobiografischen Buch »So siehst du gar nicht aus«. Darin geht es vor allem um ihr Exil in Kuba und in Uruguay. Margret Schillers erstes Buch über ihren Aktivismus und ihre Gefangenschaft in den 60er und 70er Jahren heißt «Es war ein harter Kampf um meine Erinnerung». Mehr Infos zu ihren Büchern gibt's online. Den Link dazu finden Sie auf unserer Website rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar All. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.